Deutschlandfunk Kultur Nachspiel.
Beim Yoga oder bei Meditationskursen ist es üblich, die traditionelle Grußformel der Hindus, Namaste, zu verwenden. Man könnte sie in etwa mit »Ich verbeuge mich vor dir« übersetzen. Damit drückt man Ehrerbietung aus und erkennt die Anwesenheit des Gegenübers dankbar an. Allein wegen dieser Verbindung zwischen Yoga und Spiritualität ist es nicht überraschend, dass die Lehre in der DDR verboten war. Trotzdem wurde sie wissenschaftlich untersucht, um die gymnastischen Vorteile daraus zu nutzen. Schließlich wurden für den sportlichen Erfolg viele Grenzen überschritten. Marianne Allweis über ein kaum bekanntes Kapitel der DDR-Sportgeschichte.
Anhand von zwei hohen Stapeln Stasi-Akten lässt sie sich exemplarisch erzählen. Die Geschichte von Yoga in der DDR. Für sein gleichnamiges Buch hat sie der Berliner Autor Matthias Tietke vor einigen Jahren durchgearbeitet. Die ersten 800 Aktenseiten stehen für die systematische Unterdrückung eines Yogis, erzählt Tietke. Es ist der Fall eines sportlichen jungen Musikers aus Cottbus. Sein Name Gerd Scheithauer.
Er wusste so, es sind ungefähr 15 IM auf ihn angesetzt gewesen. Ich konnte ihm ja dann alles schicken. Da brach er auch in Tränen aus, auch was alles quasi geplant war. In die Familie eingreifen, dass seine Eltern quasi ein schlechtes Bild von ihm bekommen. Er hat Sprachkurse gemacht, er durfte die Sprachkurse nicht mehr fortsetzen. Also alles so Maßnahmen der Zersetzung, um seine Persönlichkeit zu zerstören.
Scheithauer hatte sich ein Yogabuch aus dem Westen Deutschlands kopieren und kapitelweise schicken lassen. Doch als er nach diszipliniertem Selbststudium Anfang der 1980er Jahre mit seinen erlernten Fähigkeiten an die Öffentlichkeit gehen will, er möchte an der Urania Vorträge halten und nach Indien reisen, wird es linientreuen Funktionären in Cottbus zu viel. Scheithauer muss fast 2 Jahre ins Gefängnis, bis er von der BRD freigekauft wird. Yoga war ihm in der Haft verboten, sowie generell in der DDR. Nachdem Yoga in den ersten 30 Jahren seit der Staatsgründung tabu war und sich nur einzelne Personen meist geheim und unabhängig voneinander mit Yoga beschäftigt hatten, entschied sich der Deutsche Turn- und Sportbund 1979 zu einem offiziellen Verbot. Matthias Tietke.
Es gab nämlich den Beschluss, wir möchten das nicht, weil es entspricht quasi nicht der wissenschaftlichen Weltanschauung der DDR. Und zum anderen läuft es völlig dem entgegen, was wir eigentlich wollen, nämlich im Sport wettkampffähig sein.
Den Grundstein für das Verbot hatte der bekannte Gerichtsmediziner Otto Prokop in den 1950er Jahren gelegt. Yoga bezeichnete er in seinen Publikationen als etwas esoterisch-okkultes, die Yoga-Praxis gar als Ausdruck einer Geisteskrankheit. Dennoch konnte etwa Herbert Fischer, der erste Botschafter der DDR in Indien, der Kontakt zu Gandhi hatte, Yoga praktizieren. Und der Ethnologe Heinz Kucharski konnte 1979, also im Jahr des Yoga-Verbots, in Leipzig sogar einen Verein zur wissenschaftlichen Erforschung von Yoga gründen. Allerdings hatte der Wissenschaftler auch einen besonderen Status in der DDR als sogenannter Verfolgter des NS-Regimes und als Parteisekretär der SED.
Das waren die zweiten 800 Seiten Stasi-Unterlagen zu Heinz Kucharski, der von 1964 bis November 1989 für das MFS tätig gewesen ist. Das heißt, ein anderer als Heinz Kucharski hätte nicht einfach so einen Yoga-Verein etablieren können.
Kucharski organisiert einmal im Jahr einen Yoga-Kongress in Leipzig. Ähnlich wie Mediziner in dieser Hinsicht deutlich offeneren Sowjetunion wollten er und seine Mitstreiter vor allem erforschen, wie Yoga bei bestimmten Krankheiten helfen kann oder im Weltraum bei Soyuz-Missionen. Tietke sieht in Aktivitäten wie diesen eine gewisse Öffnung der DDR gegenüber Yoga. Er selbst konnte davon allerdings nicht profitieren. Als Wehrdienstverweigerer und Bausoldat ist Tietke Mitte der 1980er Jahre ohnehin schon ein Außenseiter und wird beobachtet. Als er dann über Bekannte ein bulgarisches Yogabuch ausleihen kann und beschließt, diese Geheimlehre zu praktizieren, verliert er seinen sicher geglaubten Studienplatz am Literaturinstitut Johannes R. Becher in Leipzig. Doch es gibt auch andere Beispiele, wie das der Krankengymnastin Inge Schönfelder. Sie wird von einer Kollegin zum Yoga eingeladen.
Und da habe ich gefragt, was ist denn das? Und da hat sie mir erklärt, ja, du kannst doch rüberkommen und da machst du mal mit. Und so bin ich zum Yoga gekommen oder beziehungsweise, ja, das, was wir damals Yoga genannt haben.
Die kleine Gruppe an einer Poliklinik in Leipzig hat Anfang der 1980er Jahre keine richtige Lehrerin und keine Yogabücher, aber Schönfelder ist fasziniert. Sie will sich als ehemalige Schwimmerin wieder körperlich betätigen, ohne an Wettkämpfen teilnehmen zu müssen oder in einen Sportverein einzutreten. Nach einem Vortrag des Ethnologen Kucharski nimmt sie Kontakt zu ihm auf. Bei einem Treffen bittet der Wissenschaftler die junge Frau, bei seinen Vorträgen Übungen zu demonstrieren und in Leipzig eine Yogagruppe aufzubauen. Einfach ist das aber nicht.
Ich hatte also einen Mittelsmann, der mir nachher die Turnhallen besorgt hat. Und die kriegte ich nicht für Yoga, sondern wir haben nachher dann gesagt, Stunden für Entspannung oder Entspannungsgymnastik.
Yoga-Nastik war auch ein beliebter Begriff, unter dem Ende der 1970er Jahre sogar eine Übungsreihe in der Frauenzeitschrift Sibylle erscheinen konnte. Die Krankengymnastin Schönfelder taucht später in einem ersten ausführlichen Heft über Yoga auf. Es ist schnell vergriffen. Ihre Bücher muss sie sich aber weiterhin für viel Geld von Rentnern aus dem Westen mitbringen lassen. Doch der Siegeszug von Yoga ist in der Spätphase der DDR nicht mehr aufzuhalten. In der Wendezeit erscheinen erste Bücher. Inge Schönfelder und andere Yoga-Praktizierende werden ins Fernsehen eingeladen. Nach dem Mauerfall und mit der Reisefreiheit passt sich die Yoga-Szene in der ehemaligen DDR schnell an die im Westen an. Impulse kommen nicht mehr aus dem Osten, sondern vor allem aus den USA, beobachtet der Yoga-Autor Tietke.
Wenn man die Schule vollbekommen möchte, dann kann man nicht in der Dreiecksbadehose irgendwo stehen und sagen, wir machen den Stil von Boris Sacharow. Es gibt zwar solche, aber es sind wirklich Raritäten.
Inge Schönfelder ist noch immer eine gefragte Lehrerin. In Leipzig gibt die Yoga-Pionierin der DDR an der Volkshochschule mehrere Kurse pro Woche.